Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.
Tores Tea Time wird präsentiert vom Zukunftsgestalter Tino Hans und vom Finanzierungsarchitekten René Holling. Tino Hans ist euer Mann, wenn es in Richtung finanzielles Glück geht. Gestaltet zusammen mit Tino eure finanzielle Zukunft. René Holling ist der Mann für das schnelle Geld in Sachen Privatkredit und Finanzierung. Doch nun heißt es auf eine zweite Tasse Tee mit Peter Kurs. 3 Millionen Besucher, 300.000 verkaufte Kugeln Eis, 250.000 Autos im neuen Parkhaus. Das Theo ist jetzt 1 Jahr alt. Wir ziehen heute Bilanz. Und natürlich müssen wir uns auch über das leidige Thema Corona unterhalten. Wie hat sich auch C.I. Schmidt dadurch verändert? Darüber darf ich heute wieder mit dem geschäftsführenden Gesellschafter von C.J. Schmidt und dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Husum sprechen. Peter Kurs, danke, dass ich wieder hier sein darf.
Hallo, Tore Zibel. Ja, schön, dass wir wieder bei einer Tasse Tee zusammensitzen.
Ja, schon wieder ein Jahr her. Wahnsinn, in diesem Jahr ist unheimlich viel passiert. Und Ihr Kind, wie das Theo in der Zeitung betitelt wurde, ist nun 1 Jahr alt. Herr Kurs, sind Sie ein stolzer Vater oder hätten Sie da doch etwas mehr über Verhütung im Vorwege nachdenken sollen?
Also ehrlich gesagt, die Formulierung mit dem Kind, die fand ich jetzt gar nicht so treffend, weil Theo hat insofern viele Väter und viele Mütter, also das ist keine Einzelleistung. Wir sind ja nur einer der Investoren. Da haben ganz viele mitgeholfen und mit dran gearbeitet. Insgesamt war diese Entstehungsphase, oder im Bild zu bleiben, die Schwangerschaftsphase, inklusive Planung, 10 Jahre. Das macht es eigentlich ganz deutlich, was für ein umfangreiches Projekt es ist.
Eine Schwangerschaft ist immer teuer. Können Sie uns konkret sagen, was das Theo, wir lassen jetzt beim Theo, gekostet hat?
Über diese Zahlen haben die Gesellschafter vereinbart, nicht abschließend in der Öffentlichkeit zu sprechen, weil ich glaube, das auch gar nicht so wirklich wichtig ist. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt nach diesem einen Jahr feststellen können, wie schnell sich so eine Selbstverständlichkeit eingestellt hat. Man nimmt das Theo, wie selbstverständlich war es, ist kein Fremdkörper wie in vielen anderen Städten, so Shoppingcenter irgendwo so sich so reindrängeln und möglicherweise auch eine schlechte Konkurrenzsituation erzeugen. Hier mit dem Theo in Husum, glaube ich, ist das anders.
Es passt ja auch optisch so gut rein.
Es passt optisch gut rein, das finde ich auch. In vielen Fällen, in einigen Ausnahmen ist es vielleicht anders, aber in der Mehrzahl der Fälle ergänzt es das vorhandene Angebot in Husum und erweitert es. Wenn wir mal den Modehandelsbereich nehmen, der aus meiner Sicht ja ganz, ganz maßstäblich ist für Husum oder wichtig ist für Husum, mit diesen großen internationalen Marken wie Hennes und Mauritz und New Yorker, die es vorher nicht gab in Husum, haben wir das Angebotsspektrum, die Auswahl, die Preisattraktivität von Husum deutlich erhöht. Das ist für uns bei C. Schmidt gesehen Wettbewerb, aber unter diesem Wettbewerb haben wir nicht gelitten, sondern das hat uns neue Kunden nach Husum gebracht.
Da bin ich mir total sicher. Wie stuft H&M diese Situation denn jetzt im Theo ein? Können wir mit Garantie sagen, dass H&M auch nächstes Jahr noch im Theo bleibt?
Ja. Also ich habe den Mietvertrag mal gesehen. Insofern kann ich ganz sicher sagen, die sind nächstes Jahr und die nächsten Jahre weiter in Husum. Und was ich über Center Management erfahren habe, sind die auch ganz zufrieden.
Gut. Mal Hand aufs Herz, Herr Kurs. Womit sind Sie noch nicht zufrieden im Theo? Und ich spreche nicht von den wöchentlichen Fehlalarmen. Was passt noch nicht?
In der Tat sind diese Fehlalarme total ärgerlich, wobei es technisch gesehen gar nicht unbedingt Fehlalarme sind. Aber es hat eben nicht gebrannt und trotzdem haben diese Dinge alle ausgelöst.
Ich meine, gut, es brennt nicht, aber
das
trotzdem.
Ist so ein schwieriges Thema.
Mhm. Können Sie das kurz Licht ins Dunkle bringen? Warum passiert das?
Das ist teilweise fehlerhafte Bedienung von irgendwelcher Technik. Das ist zum Teil auch Fehlverhalten von Nutzern. Da sind natürlich Bratküchen und Waschmaschinen, Spülmaschinen, die mit heißestem Wasserdampf reinigen. Und in so einem Shopping Center muss man extrem vorsichtig sein oder viel vorsichtiger als in von einem Einzelnutzer betriebenen Objekten, weil sie eben viele verschiedene Nutzer haben. Und die Einrichtung muss eben in jedem Falle, in jeder Minute der Öffnungszeit sicherstellen, dass kein Mensch zu Schaden kommt. Insofern sind in Shoppingcenter die Einstellungs- und Risikopuffer, die man in einem Objekt, wo man selber als Einzelnutzer ist, sind diese Puffer größer. Die sind kleiner. Also das heißt, das Gerät schlägt schneller aus, um in jedem Falle sicherzustellen, dass kein Mensch zu Schaden kommt.
Was ja auch per se nicht verkehrt ist.
Genau, weil es geht am Ende um das Retten von Menschenleben, also dass keiner zu Schaden kommt. Ja, aber die Frage heißt, womit bin ich noch nicht zufrieden? Naja, also dieses Jahr 2020 steht unter dem Aspekt von Corona. Und damit sind wir noch nicht über den Berg, wie wir jetzt merken. Im Sommer haben wir gedacht, es ist schon fast vorbei.
Ja,
das macht natürlich unzufrieden, aber das ist jetzt kein Phänomen, was mir nur so geht. Das geht ja allen so. Wobei man als Händler schon auf der Seite steht, also als Händler jetzt nicht von Klopapier, sondern von so lagerführenden Sortimenten, Mode oder auch Gastronomie. Das sind Branchen, die sehr stark betroffen sind. Das macht einen auch mehr als unzufrieden, das macht einen möglicherweise auch traurig und auf jeden Fall belastet das.
Können Sie uns vergewissern, dass der Edeka-Markt bleiben wird? Ich habe im Sommer mal das Gerücht aufgefasst, dass er da wirklich Probleme hat. Auch wegen Corona. Ein Wegfall des Lebensmittelhändlers im Theo wäre, glaube ich, der Worst Case. Wie ist da der Stand? Ist das ein absolutes Gerücht? Ist da nichts dran?
Also, lieber Herr Zibel, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, auf diese Frage zu antworten. Ernsthaft oder ironisch? Ich glaube, ich mache beides.
Lieber noch das Ernsthafte, weil nicht jeder versteht die Ironie.
Punkt eins, der Herr Müller, das ist der Betreiber des Edeka-Markts, ja, hat sich, so wie ich das beurteile, relativ schnell in den Husumer Standort, er ist kein Husumer, er ist hierher gekommen mit der Eröffnung, relativ schnell in den Husumer Standort eingefunden. Und der Markt kommt immer mehr, immer besser an, findet seine Stammkundschaft und der wird definitiv hier bleiben. Er hat einen sehr langfristigen Vertrag mit dem Shopping Center und ich bin sehr froh, dass wir ihn haben. Ich finde, er hat ein tolles Sortiment.
Ist ein super Laden.
Aber jetzt zum Thema Gerüchte.
Ja.
Also gerüchteweise hat der Papst ein Doppelbett und die Eskimos einen riesen Kühlschrank. Was sollen die damit? Also wenn sie jedem Gerücht nachgehen, soziale Medien heizen das an.
Total.
Also ich glaube, da kann man in vielen Fällen nicht drauf rechnen. Insofern ist gut, dass wir uns heute hier unterhalten können und mal Licht ins Dunkel bringen.
Ein bisschen aufräumen mit den Gerüchten. Ich habe auch nicht mehr ganz so viele. Ein, zwei kommen vielleicht noch, aber ja, machen wir gleich das nächste weiter. Kommt eine Apotheke ins Theo?
Ich sehe da im Moment keine Apotheke. Ich glaube, wir haben tolle Apotheken in Husum.
Haben wir?
Ist mir nicht bekannt.
Okay, aber wir haben auch ganz viele tolle Dönerläden und wir bekommen jetzt den fünften Dönerladen ins Theo. Ende Oktober. Gab es da nichts Spannenderes, Herr Kurs? Noch ein Dönerladen?
Es ist ein
Dönerwerk.
Ein Dönerladen rausgegangen, weil der kam nicht so zurecht. Und es ist nun mal so, Döner ist ein extrem beliebtes Lebensmittel oder Ernährungsquelle für viele Menschen. Döner ist insgesamt sehr beliebt und es gibt Döner auch in wahnsinnig vielen Varianten. Und wir sind auf den Betreiber oder den Inhaber von Dönerwerk gestoßen, haben ihn kennengelernt als einen extrem guten Fachmann, der von seinem Geschäft was versteht. Der hat sich das Theo angeguckt und gesagt, das ist eine gute Entwicklung, da will ich rein. Also sind wir zueinander gekommen.
Herr Kurs, wie essen Sie Ihren Döner denn?
Mit scharfer Soße und ganz viel Krautsalat.
Sehr schön. Super. Wir gehen weiter im Theo und sehen gedanklich, stellen uns vor, wo wir gerade sind, viele Ketten vor allem. Was ist da der Hintergrund? Ist das einfach Mietsicherheit, dass man eine große Kette in eine Shopping Mall holt oder was ist da der Hintergrund?
Ein ausgewogener Handelsstandort, der für viele Bevölkerungsschichten ein Angebot hat, braucht beides. Der braucht die professionell geführten, filialisierten Handelskonzepte. also die sogenannten Ketten. Und er braucht auch, und das ist kein Aber, sondern er braucht auch die mittelständischen, die Familienbetriebe, die es vielleicht nur einmal auf der Welt gibt. Es braucht beides. Das eine geht eigentlich nicht so gut ohne das andere. Wir haben in Husum, ohne das Theo, eine ganze Anzahl von guten, eigenständigen Unternehmen, wie zum Beispiel in der Unteren Neustadt. Oder, wenn Sie so wollen, C. Schmidts Untertitel heißt auch einmalig in Schleswig-Holstein. Nun sind wir nicht klein, aber uns gibt es eben auch einmal hier in Husum. Und diese Mischung macht es. Es ist so ein viel gebrauchtes Zitat. Ja, das sind diese Ketten. Aber ich gehe in ein bestimmtes Geschäftsformat, weil ich weiß, die haben ein besonderes Sortiment, was vielleicht besonders professionell ist oder besonders gepflegt oder besonders teuer oder besonders günstig. Und das können möglicherweise für bestimmte Sortimentsnischen, die sogenannten Filialisten, möglicherweise auch sehr gut. Insofern, es gab in der Husumer Innenstadt keinen Edeka. Wenn Sie so wollen, ist eine Kette, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich ein Franchise-System. Der Herr Müller, der macht dort seinen Laden. Daneben an das DM, gab es in Husum nicht oder in Husum Innenstadt nicht. Über viele Jahre beliebtestes Drogeriekonzept in Deutschland. Machen ein ganz hervorragendes Sortimentsgeschäft. Ist eine Kette, aber total gutes Sortiment.
Was es in der Husumer Innenstadt auch nicht gab und immer noch nicht gibt, ist ein Elektronikmarkt. Mhm. Das ist kein Gerücht, aber das ist einfach eine Nachfrage von mir. Ich habe früher immer im alten Karstadt die Multimedia-Abteilung sehr geschätzt. Ich hatte mir sowas Ähnliches erhofft im Theo. Ich meine, wir haben haben Megaland und Auronics im Ego-Bereich, aber in der Innenstadt ist da ja weit und breit nichts zu sehen. Gab es mal Gespräche mit einem bekannten Elektronikmarkt oder kleineren Händlern fürs Theo?
Es gab im Vorfeld sicherlich Gespräche mit verschiedenen, auch aus dieser Branche. Am Ende ist das nicht dazu gekommen. Die Gründe sind wohl offensichtlich auch im logistischen Bereich zu finden, weil das ist oftmals sehr großvolumige Sortimente oder großvolumige Ware, die idealerweise eine direkte Abholung des PKWs vor der Ladentür benötigen. In großen Städten gibt es auch reine Innenstadtsortimente, aber wir sind nun mal keine Großstadt. Wir sind ein kleines Mittelzentrum, und das hat sich nicht ergeben.
Viele Läden im Theo, die tragen ja ihre Handschrift, also von C. J. Schmidt. Was heißt, also 5, 6 Läden sind ja aber C. J. Schmidt, powered by C. J. Schmidt, ne? Ist das bewusst so oder kam das aus der Not heraus, dass sie keine neuen Mieter gefunden haben, dass dann da Pop-Up-Stores von C. J. Schmidt, dass diese denn da reinkamen? Oder war das alles Businessplan?
Zeitpunktbezogen möchte ich darauf antworten. Wir haben im Februar letzten Jahres gab es eine Insolvenz eines Mieters, der sollte 600 Quadratmeter großen Schuhmarkt eröffnen im Theo, im Februar 2019.
Also noch vor Öffnung.
Ne? Vor der Eröffnung.
Halbes Jahr vorher, Zecke.
Dann rutschte diese Firma in die Insolvenz. Der Insolvenzverwalter hat dann 3 Monate gebraucht, um uns einen Brief zu schreiben, in dem er angekündigt hat, dass er den Vertrag nicht erfüllen möchte, dafür aber eine Gebühr berechnet für die Nichterfüllung. Dann haben wir mit dem etwas verhandelt. Am Ende kam heraus, dass der Mietvertrag, der schon geschlossen war, auf den wir uns verlassen hatten, dass der aufgelöst wurde. Und wir standen vor der Frage, was machen wir 3 Monate vor der Eröffnung mit dieser Fläche? Und hatten so schnell keine Antwort darauf. Und dann haben wir uns besonnen, dass wir unseren damaligen Palmgarten neu erfinden wollten. Das war schon länger ein Plan, und den haben wir dann relativ schnell umgesetzt und haben aus dem alten Palmgarten 2 Sortimentsteile gemacht, nämlich einmal den WMF Plus, Der gehört zu C. Schmidt. Und das Home and Living. Also wir haben den Palmgarten neu erfunden, umbenannt und auch das Sortiment modernisiert und ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, deutlich zeitgemäßer in Szene gesetzt. Und das Schöne ist, wir sehen, dass beide Formate viel besser als vorher beim Kunden ankommen.
Okay.
Das liegt sicherlich zum einen an der Aufmachung, zum anderen aber auch an der Lageverbesserung. Das Theo ist nun mal mit den 650 Parkplätzen und mitten in der Stadt eine sehr, sehr gute Lage. Und insofern sind wir da sehr froh über diese Entwicklung.
Und
auch wenn sie gar nicht so langfristig geplant war.
Die Besucherzahlen im Theo sind, wie ich in der Zeitung gelesen habe, wieder wie vor Lockdown, wie vor Corona. Können Sie damit zufrieden sein. Aber während der Hochphase der Epidemie, die wir hoffentlich nicht wiederbekommen, waren ja auch ganz wenige Menschen im Theo notgedrungen. Heißt, die Umsatzeinbußen der Unternehmen waren ja gegeben. Hat da das Theo, haben Sie da irgendwas an der Miete gemacht? Haben Sie da, naja, wurde die Miete etwas reduziert? Wie haben Sie, sind Sie da mit den Mietern umgegangen? Wurde differenziert zwischen einem großen Laden wie H&M und einem kleinen Reisebüro beispielsweise?
Also das ist ganz schwer, da im Durchschnitt darauf zu antworten, weil wir haben durch den gesetzlich oder von Regierungsseite verordneten Lockdown Geschäfte schließen müssen oder diese Geschäfte mussten schließen. Das Theo an sich als Shopping Mall war immer geöffnet durch die Versorgungsgeschäfte, durch Edeka, DM, der Bäcker, das Reformhaus, die hatten immer geöffnet. Insofern haben wir unterschiedlich Betroffene. Die Gastronomie hatte länger geschlossen als die anderen, die Modegeschäfte. Um auf Ihre Frage zu antworten, dem reichsten Schweden oder einem der wohlhabendsten europäischen Familien, Persson, die Hauptaktionäre von Hennes und Mauritz, haben wir uns nicht verpflichtet gefühlt zu helfen. Diejenigen, die aber stark von der, die branchenmäßig stark von der Lockdown-Phase betroffen gewesen sind, beziehungsweise nach wie vor sind, den haben wir, so wie wir es denn können oder konnten, irgendwie entgegengekommen, ja.
Ist die H&M-Eigentümerfamilie denn wohlhabender als Familie Kurs?
Also ich kenne die Verhältnisse im Detail natürlich nicht in Schweden so genau, aber ich darf Sie beruhigen, da ist viel möglich.
In Ordnung. Gut, Herr Kurs, wir beenden erstmal das Thema Theo, ein Jahr Geburtstag. Die ganze Woche gibt es ja noch Feierlichkeiten, Gewinnspiele und die Krabbentage stehen ja auch bevor. Kann man ja nur hoffen, dass ordentlich was los ist. Natürlich ist auf die Hygienemaßnahmen dann aufgepasst wird. Aber gut, Palmgarten-Thema hatten wir schon. Kurz vorm ehemaligen Palmgarten-Sporthaus ist ja auf der linken Seite das alte Rewe-Gebäude. Also am ersten Podcast hatten wir das Thema ja auch schon. Da sagten Sie, seien Sie geduldig, das wird bis 2020 locker Daumen, bis da was Neues kommt. Jetzt sind wir Oktober 2020, natürlich war Corona dazwischen. Sieht jetzt aber nicht danach aus, dass noch bis Ende des Jahres was reinkommt. Oder täusche ich mich da? Haben wir bald die nächste große Neueröffnung?
Da kommen Handwerker ins Gebäude, noch in diesem Jahr.
Das war schon mal was.
Aber in der Tat war dadurch, dass in der Corona-Phase eben alles oder vieles langsamer abgelaufen ist, konnten wir da den Zeitplan nicht einhalten. Nach wie vor ist es so, dass in dem Gebäude intensiv umgebaut werden muss, modernisiert werden muss, neue Technik. Wir wollen an der Fassade etwas tun. Wir haben dafür einen Bauantrag gestellt, so wie man das in Deutschland machen muss. Und das läuft jetzt seinen formalen Weg der Prüfung, möglicherweise politischen Beratung. Und dann werden wir, so wie es sich gehört, wenn dann eine Baugenehmigung da ist, dann auch anfangen, dort umzubauen.
Und was soll da entstehen?
Da werden schöne Geschäftsräume entstehen. Was da genau reinkommt, kann ich Ihnen nach wie vor nicht sagen oder werde ich Ihnen auch nach wie vor nicht sagen, weil es
nicht, der springende Punkt,
nicht definitiv feststeht.
Meine aufmerksamen Ohren haben mitbekommen, mehrere Geschäftsräume, kein einzelner Laden, kann ich da
ausführen. Also ich habe gerade gesagt, mehrere Geschäftsräume werden entstehen und das finde ich ist zu dem jetzigen Zeitpunkt eine sehr treffende Aussage.
Das langt mir auch fürs Erste, sehr schön. Vielen Dank, Herr Kurs, für das Thema. Jetzt kommen wir zu Ihrem, ja, zu Ihrem erwachsenen Kind, zu C.J. Schmidt. Im ersten Podcast hatten wir das Thema Digitalisierung als Hauptthema. Das wird auch noch Thema gleich werden. Mögliche Chance während Corona, aber natürlich ist und war Corona das große Thema auch für C.J. Schmidt im Jahr 2020. Wie hart hat der Lockdown C.J. Schmidt getroffen und können Sie das gegebenenfalls sogar mit Zahlen belegen?
Also wir haben am 16. März die Nachricht erhalten, abends ist abzuschließen und nächsten Morgen ist nicht aufzuschließen. Und von dem Zeitpunkt an für die nächsten Wochen sind unsere Führungsleute, alle Mitarbeiter in eine brutale Verunsicherung gesetzt worden. Wir haben dann am Ende gut 4 Wochen komplett geschlossen. Die Gastronomie hat dann noch, dann haben wir 2 Wochen auf 800 Quadratmeter reduziert, Verkaufsflächen angeboten. Danach hat auch die Gastronomie noch weitere 2 Wochen geschlossen. Und ich glaube, am 18. Mai konnten wir dann sozusagen in der alten Fläche wieder komplett öffnen. Die Kunden sind peu à peu zurückgekommen bis zu dem heutigen Tag, wo wir fast sagen können, dass es wetterabhängig natürlich sehr unterschiedlich ist, aber zu fast normalisierten Verhältnissen. Insofern, da hat eine Erleichterung, findet statt, aber der Effekt durch die Schließungsphase, das war auch eine sehr starke Phase, also normalerweise dieses Ostergeschäft ist für uns als Modehändler eine sehr umsatzstarke Phase und auf die komplett zu verzichten, fällt viel uns, wie soll ich es mal sagen, unternehmerisch, kaufmännisch extrem schwer. Wir sind hier teilweise total kopflos durch den Laden gelaufen. Der Laden war runtergekühlt, also Heizung war ausgestellt, Lüftung lief nicht. War ja noch sehr früh, das war hier also 8 Grad kalt in der Bude. Das war schon ein sehr seltsames Gefühl. Dabei war der ganze Laden voll sortimentiert mit hervorragender Frühjahrskollektion, die bis zu dem Zeitpunkt auch hervorragend verkauft wurde. Also von Vollgas auf Fullstop. Das hat sehr weh getan. Und der wirtschaftliche Schaden ist immens. Also in der Bilanz unserer Firma wird das eine heftige Schneise schlagen für dieses Jahr. Wir kommen trotzdem zurecht. Wir haben uns auf die Situation eingestellt. Aber es hat schon mit ziemlichen Entbehrungen zu tun. Wir sind in Kurzarbeit.
Seit März schon, oder?
Wir sind seit März in Kurzarbeit. Das geht nicht anders, weil die Kurzarbeit ist vom Gesetzgeber schlau eingerichtet, um zu vermeiden, dass die Betriebe, die nach der zeitlich erkennbaren Krise die Mitarbeiter wieder brauchen. Und so sehen wir das genauso. Wir haben tolle Mitarbeiter. Es wäre fatal, wenn wir aufgrund dieser Krisensituation entlassen müssten, betriebsbedingt entlassen müssten, weil irgendwann wird ja die Krise vorbei sein. Und dann brauchen wir diese guten Mitarbeiter wieder. Insofern hat der Gesetzgeber das Kurzarbeitergeld auch ja großzügig noch bis Ende nächsten Jahres verlängert. Ich hoffe, dass wir das nicht so lange nutzen müssen. Bedeutet eine Entlastung für den Betrieb, aber es bedeutet natürlich auch eine Belastung für den Mitarbeiter.
Und was macht das mit der Moral des Mitarbeiters, wenn er jetzt schon seit über einem halben Jahr 60% seines Gehalts nur bekommt? Wie halten Sie den auch bei der Stange?
Nein, so ist es nicht. Die Mitarbeiter, das ist ja so unterschiedlich, bekommen, sie arbeiten weniger und bekommen anteilig zu dem weniger gearbeiteten Zeitumfang etwas weniger Gehalt abgezogen. Insofern, der Mitarbeiter hat weniger Geld, aber hat deutlich mehr Zeit.
Richtig.
Also ein Ausgleich in Zeit. Der eine kann gut was damit anfangen, der andere etwas weniger. Die Mitarbeiter sind ohne Frage dadurch belastet und das ist auch nicht für jeden leicht zu tragen. Wir versuchen, möglichst auch gute Lösungen zu finden. In jedem Fall ist es so, dass wir, es ist nicht so, dass das jetzt alle gleich trifft, weil wir auch ja sehr unterschiedliche Bereiche haben von Sportsortimenten, wo eine sehr hohe Nachfrage ist, weil alle Leute wollen sich gesund halten, wollen Fitness machen und so weiter. Auf der anderen Seite ist Ballkleidung im Moment nicht gefragt. Das heißt also, ein Mitarbeiter in der festlichen Kleiderabteilung, den können wir gar nicht so oft einsetzen wie jetzt den Sportverkäufer. Oder Gastronomie ist auch relativ stark betroffen. Dort sind die Kunden, die Gäste noch nicht so stark zurückgekommen wie für andere Bereiche.
Ich war gestern Mittag zum Kohlrouladenessen oben. War sehr voll. Aber das war dann der Eindruck täuschte.
Ja, nein, das ist, stimmt schon. Es war sicherlich ganz gut zu tun oder es war gut zu tun.
Aber der Tag, es war dann mal ein guter Tag.
Aufgrund der Hygiene- und Abstandregelung ja gezwungen, auf wenige Plätze zu reduzieren. Wir haben 35% der Sitzplätze rausgeräumt oder rausräumen müssen, um diesen Abstandregeln zu entsprechen. Und das heißt, wir können gar nicht so viel Umsatz machen. Weil wir können die Leute ja nicht um 10 zum Mittagessen bestellen. Das wird ja nicht funktionieren. Die Mittagessenzeit ist trotzdem 12 bis 14 Uhr oder sowas. Ähnliches. Auf der anderen Seite halten sich auch gewisse Bevölkerungsgruppen nach wie vor etwas bedeckt, was deren Restaurantbesuch angeht.
Absolut richtig, ja. War das bislang Ihr schwierigstes Jahr als Unternehmer 2020?
Ja, das würde ich schon so sagen, ja.
Was glauben Sie, wie wird 2021 unternehmerisch verlaufen?
Also ich bin ein Mensch, der grundsätzlich optimistisch ist und ich erwarte, dass wir im nächsten Jahr die Corona-Einschränkungen sukzessive wieder auflösen können, weil es irgendwann eine Absicherung durch einen Impfstoff gibt. Das ist aber im Moment ja noch nicht genau zu sehen und zu terminieren. Wir sehen jetzt im Moment, dass sich ja die Krisensituation wieder verschärft und Regierungen müssen darauf Rücksicht nehmen oder darauf nicht Rücksicht nehmen, die müssen dafür Vorkehrungen treffen. Also es ist noch nicht, wir haben die Situation noch nicht wirklich im Griff. Ich gehe davon aus, dass 2021 betriebswirtschaftlich ein besseres Jahr wird als 2020. Aber so gesehen, schlechter kann es eigentlich kaum kommen.
Das wäre auch fatal, wenn dem nicht so wäre, ne? Vor allem, es steht ja auch noch für 2020 das ziemlich wichtige Weihnachtsgeschäft bevor. Und C.H. Schmidt ist in Kurzarbeit, ja, aber auch viele Lieferanten sicherlich. Mhm. Bekommen Sie eigentlich genug Ware, die verkauft werden kann oder staut sich das schon? Gibt es da Engpässe?
Das ist sehr unterschiedlich. Wir sehen, dass Lieferanten sehr schnell und gut flexibel auf diese Krisensituation reagieren. Andere wiederum sehr, sehr namhafte Riesenkonzerne, die bei uns eine große Bedeutung haben, kriegen fast nichts aus ihren Hallen raus. Das ist manchmal schwer nachzuvollziehen. Die Textilbranche, die Bekleidungsherstellung ist sehr arbeitsteilig organisiert. Und der Lohnanteil am Produkt, am fertigen Produkt, ist relativ hoch im Vergleich zu anderen Produkten. Und deshalb geht die Industrie oft in sogenannte Billiglohnländer mit der Herstellung. Und die Ketten, diese Logistikketten, die sind teilweise brutal unterbrochen. Manchmal ist das so, dass ein Reißverschluss in Deutschland hergestellt wird. Der Stoff wird in Japan gewebt. Die Konfektion, also das Zusammensetzen, passiert in China und die Druckknöpfe kommen aus der Türkei. Wenn da jetzt ein Teil fehlt, können Sie diese Jacke nicht fertigen. Oder eben sehr viel später fertigen. Und das sind so Dinge, die wir im Moment, unsere Einkäufer, ständig erleben. Dass also Liefertermine deutlich überschritten werden, beziehungsweise es auch relativ hohe Stornierungen von den Lieferanten gibt. Bis hin zu dem Punkt, dass einige Lieferanten uns gar nicht sagen können, welche Ware sie wann schicken. Also es ist zum Teil schwierig.
Ich war gestern Jeans kaufen bei Ihnen hier unten. Wie schön. Wurde auch wunderbar von Frau Treichel beraten und wir haben auch letztendlich eine Büchse gefunden. Aber die angedachte Jeans von Hilfiger passt, sie war einfach nicht in der gewissen Größe da.
Das ist unser schwierigster Kandidat zurzeit.
Tatsächlich, ja. Ja. Und das wird sich dann ja auch wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht so schnell, das Problem wird ja nicht behoben sein. Also es kann tatsächlich passieren, dass um die Weihnachtszeit die Nachfrage letztendlich größer ist als das Angebot.
Gott sei Dank haben wir eben eine Reihe von guten Lieferanten und so können wir mit einigen anderen Marken sozusagen für Ersatz sorgen.
Ja.
Aber in so einem speziellen Fall ist es so, dass wir da nicht auf diese gewohnte Sicherheit zurückgreifen können. Ah, wir wissen, wann das Produkt kommt. Nein, das ist im Moment zum Teil nicht so.
Ja, auch eine Situation, die man sich wahrscheinlich im letzten Jahr noch überhaupt nicht vorstellen könnte und als völlig vollkommen surreal.
Unvorstellbar, ja.
Absolut.
Also wir sind mit vielen unserer Lieferanten mittlerweile sehr eng vernetzt, sodass wir über Systemschnittstellen unsere Mitarbeiter im Verkauf auf ein Zentrallager eines Lieferanten direkt zugreifen können und Einzelgrößen nachbestellen können oder dem Kunden direkt sagen können, ja, Tore, die Hose kommt übermorgen für Sie. Also damit wir da quasi ähnlich schnell agieren können, wie der Kunde einen Online-Kauf tätigen. Sowas muss eigentlich in der heutigen Zeit das Ziel sein. Und in einigen Fällen ist jetzt eben diese logistische Kette unterbrochen.
Vielen Dank, dass Sie das Wort schon erwähnt haben. Online, das wird unser letzter Themenschwerpunkt. Jede Krise offenbart ja, so heißt es, auch Chancen, Potenziale, Möglichkeiten. Das Thema Digitalisierung hatten wir auch schon in unserem letzten Gespräch. Trotzdem habe ich Sie mal als eher konservativen Geschäftsmann wahrgenommen, der sich so ein bisschen nicht gegen das Internet gestellt hat, aber schon doch eher den stationären Handel bevorzugt hat, was Sie auch sicherlich immer noch tun. Aber hat sich Ihr Mindset dahin auch so ein bisschen verändert durch Corona, was Onlinehandel angeht?
Also das Attribut konservativ, das nehme ich jetzt mal als so eine Art von Anerkennung. Dennoch fordert es mich heraus, jetzt eine andere Seite auch zu zeigen. Wir haben vor 5 Jahren angefangen, uns mit dem Thema der Digitalisierung deutlich zu beschäftigen. Aus heutiger Sicht vielleicht auch 5 Jahre schon zu spät, aber immerhin, das ist jetzt nicht erst seit Corona. Dennoch haben wir uns 2-3 Tage nach dem Lockdown hier zusammengesetzt und haben uns gefragt, wie können wir denn eigentlich jetzt unsere Kunden erreichen, nachdem die uns nicht mehr erreichen können, also durch Besuch des stationären Geschäftes. Und sind dann auf eine Reihe von digitalen Facetten über die verschiedenen Kanäle gestoßen. Wir haben einen Online-TV-Kanal C. Schmidt täglich gesendet. Wir haben einen sehr talentierten jungen Mitarbeiter, der viel Spaß dran hatte. Wir haben den Philipp von Schmidt erfunden, das über Instagram gemacht, das kam gut an.
Den gibt es ja immer noch, ne?
Den Mitarbeiter gibt es immer noch.
Sowieso, aber auch, er ist ja auf Instagram recht aktiv, auch mit Videos und so weiter.
Machen wir nach wie vor. Ja. Die Schlagzahl haben wir etwas reduziert, weil wir jetzt ja wieder sozusagen wirklich im Leben zu erreichen sind. Wir sind nach wie vor auch vom Herzen her der stationäre Händler. Das liegt uns, das können wir am besten. Aber wir haben erkannt, wie wichtig das ist, dem Kunden einen digitalen Zugang zu unseren Informationen, zu unseren Neuigkeiten und am Ende zu unserem Sortiment zu geben. Das hat auch deutlich besser funktioniert, als wir das vor Corona uns vorgestellt haben.
Sie an.
Ja. Also die Situation war ja in dieser dunklen Phase, als hier gar nichts lief, da haben wir mit 3 Leuten in der Verwaltung und mit 4 Leuten im Marketing gearbeitet. Ansonsten waren alle zu Hause, weil wir nichts zu tun hatten. Und Verwaltung musste irgendwelche Rechnungen, die noch von vor der Krise da waren, buchen und ein paar Rechnungen bezahlen. Und ein Gehalt musste organisiert werden für die Mitarbeiter. Insofern, die Verwaltung hatte zu tun. Und in der Werbung haben wir uns dann zuerst damit beschäftigt, gebuchte Werbeanzeigenkataloge abzubestellen, weil für ein geschlossenes Geschäft muss man in dem Sinne nicht werben.
Unbedingt.
Und haben uns dann aber relativ schnell gefragt, und wie erreichen wir unseren Kunden? Wir sind auf die alte Auswahl gekommen. Also kann ich das zur Auswahl haben, um es meinem Mann zu zeigen? So kennt man das möglicherweise von früher. Das haben wir gar nicht mehr so gerne gemacht und sind jetzt drauf gekommen, dem Kunden in dieser Zeit eine Fashionbox anzubieten. Rufen Sie uns doch an, wir stellen Ihnen, Sie sagen uns, was Sie brauchen, was Sie sich vorstellen. Und wenn Sie wollen, gehen wir sogar mit Unterstützung vom Handy, gehen wir live durchs Sortiment. Wir zeigen Ihnen den Pullover, wir zeigen Ihnen die Hose, möchten Sie den braun, möchten Sie den lila. Wir packen Ihnen da ein Päckchen, Sie sagen uns die Größe, Konfektionsgröße und so weiter. Das ist so ein neues Format, was wir entwickelt haben.
Wie war
das? Das ist so eine Kombination aus einem persönlichen Beratungsgespräch. Möglicherweise haben wir vorher Bilder per WhatsApp verschickt, damit der Kunde sich ein Bild machen kann. Sowas ist ganz gut angekommen.
Okay.
Bieten wir auch nach wie vor an. Die Kanäle Instagram und Facebook als nicht nur Kommunikation, sondern auch wirklich als Werbekanal haben wir vor uns entdeckt und aus meiner Sicht auch sehr gut gemacht in der Phase, haben sehr viel dazugelernt. Wir haben Modenschau jetzt per Videostream angeboten, weil wir nicht, wie wir das sonst gerne mögen, auch viele Kunden einladen und beköstigen und hier ein Event feiern. Das können wir im Moment nicht oder dürfen wir im Moment aufgrund der Auflagen, der Abstandsregelungen nicht. Und so haben wir eine Online-Fashion-Show veranstaltet, die sehr gut bei den Kunden ankam, weil wir ihnen eben zu Hause 20 Minuten die neuesten Trends gezeigt haben. Das werden wir fortsetzen, weil wir merken, dass das bei den Kunden ankommt.
Werden Sie es fortsetzen und auch ersetzen oder wird auch die klassische Fashion-Show wird es künftig wieder geben?
Die wird es wieder geben, natürlich. Ja, ne? Also es gibt keinen Ersatz für das persönliche
Treffen,
für die Begegnung, für die Freude an der gemeinsamen, an dem gemeinsamen Interesse. Nein, das werden wir auf jeden Fall fortsetzen. Aber es gibt keinen Grund, auch in solchen Zeiten auf guten Stil und Geschmack zu verzichten. Richtig. Deshalb, diese Botschaft können wir dann gut per Video senden.
Total. Homeoffice ist auch so ein Thema. Viele können es. Wie sieht es da bei C.J. Schmidt aus? Ich meine, ein klassischer Modeberater unten auf einer Verkaufsfläche, schwierig, dass er von zu Hause am Schreibtisch arbeitet. Aber es gibt ja auch sicherlich Einkäufer und so weiter, die von zu Hause arbeiten könnten. Wie sieht es aus bei C.J. Schmidt?
Also wir haben in den vergangenen Monaten in der Lockdown-Phase haben wir verschiedentlich von zu Hause aus gearbeitet, wo es Sinn machte. Für ein Unternehmen wie wir, wo es um die Präsenz von Beratern auf der Fläche im Wesentlichen geht, ist Homeoffice nicht wirklich das Mittel der Wahl. Das mag in rückgelagerten Bereichen, die der Kunde gar nicht sieht, im Einzelfall sinnvoll sein. Insgesamt halte ich die politische Diskussion über dieses Thema im Moment überflüssig.
Ja, Sie hatten gerade leise gelacht, aber sehr deutlich.
Das konnten Sie gar nicht sehen.
Ich konnte es sehen, aber nicht hören. Aber war das der Hintergrund, weil Sie generell das Thema Homeoffice so ein bisschen bedenklich finden?
Nein, Homeoffice ist sicherlich dort, wo es Sinn macht, eine sinnvolle Einrichtung. Daraus einen gesetzlichen Anspruch abzuleiten, halte ich für Unsinn. Das ist Profilierungsgehabe von Leuten, die an der Macht bleiben wollen.
Ich möchte noch einmal zurückkommen zum Onlinehandel, Herr Kurs. Abschließend, Sie haben ja Ihre eigene Homepage, den Online-Shop von C.J. Schmidt. Wie wird dieser angenommen und können Sie das anhand von Umsatzzahlen oder von Prozenten sagen, vom Gesamtumsatz, wie viel macht er da online bei Ihnen aus, der reine C.J. Schmidt Online-Shop?
Wir sind im kleinen einstelligen Prozentbereich. Allerdings sind die Wachstumsraten gigantisch. Also die Entwicklung von ganz, ganz wenig zu ein bisschen mehr ist in Prozent ausgedrückt schon irgendwo bei einer Verdoppelung oder Verdreifachung.
Ja, für die schlechte Mathe sind, von 2 auf 4 sind gleich 100%. Ne?
Also, genau, von oben nach unten allerdings nur 50. Es kommt immer darauf an, wie man es sieht. Also unsere Steigerungsraten im Online-Umsatz sind groß. Aber wie gesagt, der absolute Anteil ist nach wie vor deutlich unter 5%. Und das planen wir auch gar nicht, dass das sehr viel größer wird. Uns ist ganz wichtig, unserem Kunden, der irgendwo vielleicht in Deutschland lebt, der vielleicht hier in den Ferien uns entdeckt hat, der aber irgendwo 200 Kilometer entfernt wohnt, dem möchten wir doch die Gelegenheit geben, auch unterjährig mit uns in Verbindung zu bleiben, wenn er uns dann als sein Bekleidungshändler irgendwo sympathisch geworden ist. Dem schicken wir vielleicht Newsletter, der folgt uns vielleicht auf Facebook oder Instagram. Und warum sollen wir dem nicht die Gelegenheit geben, auch das eine oder andere Teil, wenn er sich bei uns irgendwie wenn er uns kennengelernt hat, wenn er vielleicht auch Zugang zu unseren persönlichen Beratern bekommen hat, warum soll er sich dann nicht über das Sortiment, was wir online zeigen, vorab informieren? Dann kann er direkt bestellen oder kann anrufen und sagen, Mensch, Herr Zibel, habe ich gesehen, schicken Sie mir das mal, das finde ich toll. Oder meinen Sie, das steht mir? Der Online-Shop bietet uns die Möglichkeit, wie ein Schaufenster ein Angebot zu machen. Das ist das digitale Schaufenster. Das stationäre Schaufenster ist nach wie vor in der Großstraße, Krämerstraße vorhanden, hat aber nicht mehr die Bedeutung wie früher. Weil die Einkaufsvorbereitung findet heute sehr viel in den digitalen Devices statt. Wo ich habe diese grüne, khakifarbene Cargo-Hose gesehen, irgendwo an so einem tollen Typen. Im Fernsehen, im Video irgendwie. Und dann gucke ich mir doch an, khakifarbene Cargo-Hose tippe ich ein. Und wenn C. Schmidt da nicht auftauchen kann, dann haben wir ein Problem.
Also ich könnte khakifarben nicht buchstabieren, aber das ist nebensächlich.
Das erkennt ja Google sogar für Sie.
Ja, das stimmt.
Schlägt Ihnen möglicherweise was vor.
Ja.
Also derjenige, der sich heute nicht digital aufstellt, hat morgen wirklich, der hat heute ein Problem und übermorgen sowieso.
Wie sieht es da mit Plattformen aus, mit Online-Plattformen? Wir fangen erstmal mit überregionalen, mit internationalen an. Amazon, Zalando. Ist C.J. Schmidt da auch schon vertreten? Oder läuft das nur über die C.J. Schmidt Homepage, über den Online-Shop?
Also es gibt ganz viele Plattformen. Amazon, Zalando sind jetzt zwei sehr, sehr große. Wir testen das.
Also man kann darüber Ware kaufen?
Wir testen das.
Okay.
Um herauszufinden, welche Kanäle wie funktionieren. Mhm. Die Erfolge sind sehr unterschiedlich. Gute Erfolge haben wir zum Beispiel mit unserer Kooperation Intersport. Wir sind der Intersport angeschlossen, Europas größter Sportfachhändler. Die haben eine gemeinsame Plattform. Und da sehen wir, dass dieses Plattformgeschäft schon sehr sinnvoll ist. Wo Sie sagen Plattform,
Herr Zibel,
da kommt mir das Stichwort, auch eine regionale Plattform, eine Wissensvermittlung, eine Darstellung dessen, was so in der Region alles geht und funktioniert und angeboten wird. Das, glaube ich, ist eine Entwicklungschance für uns hier in Husum und in Nordfriesland. An dem Punkt sollten wir schauen, mit wem wir wie uns hier aufstellen können. Wir haben eine tolle Wirtschaftsregion hier in Nordfriesland. Man könnte sagen, mein Lieblingsland, Kauf vor Ort. Das sind so Themen, die mich sehr, sehr umtreiben. Ich glaube, darüber müsste man mal mit dem einen oder anderen reden.
Ja, Herr Kurs, gutes Stichwort. Das müssen wir auf jeden Fall. Es gibt ja schon das Friesennetz in Nordnordfriesland. Wer weiß, was da noch kommen wird in die Richtung Husum und Rest Nordfriesland. Ich würde sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Wir sind bei einer knappen Dreiviertelstunde, keine halbe Stunde, aber auch keine Stunde. Wunderbar. Ich bin deutlich schlauer geworden. Danke für Ihre offenen Worte, Herr Kurs, dass ich wieder hier sitzen durfte. Und meine abschließende Frage an Sie, mit wem, denn ich wollte, wie Sie wissen, schon immer mal wieder eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie gerne mal, wenn Sie können, eine Tasse Tee trinken?
Ich würde gerne mal mit unserem neuen Landrat eine Tasse Tee trinken. Und mit ihm darüber zu sprechen, wie wir den Wirtschaftsraum Nordfriesland gemeinsam nach vorne entwickeln. Wie wir gemeinsame Interessen bündeln können. Wie wir Synergien für diesen wunderbaren Kreis zusammen entwickeln können.
Da ich weiß, dass der Landrat zu meinen regelmäßigen Hörern gehört, werde ich Ihnen dazu bald eine Antwort geben können, Herr Kurs. Und dann würde ich mich dem Gespann doch gerne anschließen.
Wenn Sie den Tee ausgeben.
Mache ich. Herr Kurs, vielen Dank. Ne? Und wir hören uns allerspätestens in einem Jahr zu unserem Jahresgespräch wieder.
Wenn ich darf. Jahresgespräch. Okay.
Tores Tea Time. Der Podcast aus dem Norden mit und für Menschen aus dem Norden.